Ja, Jesus, wir danken dir vielmals, dürfen wir wirklich so nahe bei dir sein. Und danke vielmals, bist du auch gekommen. Du bist das Wort, das in die Welt reingekommen ist. Und jetzt können wir von diesem Wort einfach nehmen. Ich danke dir vielmals für das. Für den riesen Segen, was du bereit hast, Herr, für jedes Einzelne, das da ist. Ich danke dir vielmals, dass du einfach auch neu ausgüssen von deinem Geist. Einfach, und dass wir neu essen und satt werden heute Morgen. Ich danke dir vielmals dafür. Amen. Amen. So schön, dass ich hier da zu Gast sein darf. Ich liebe Abwechslung und von dem her ist es so grossartig, all die unbekannten Masken zu sehen heute Morgen. ich bin von der Pfimi Baden-Wettigen und ich richte auch herzliche Grüße aus. Meine Frau wäre gerne auch dabei, aber sie ist verpflichtet. Ich habe darum einfach ein Foto gebracht von der Family. Ich bin Michael Ruppen, ich bin Pastor und Gemeindeleiter vom Gemeindezentrum Bethel von der Pfimi in Baden-Wettigen. Viele sagen mir auch Michael, meine Frau hat mit dem angefangen, weil sie ist ein Ami, sie ist aus Amerika. Und von dem her sagen mir viele inzwischen Michael. Und wir sind gesegnet mit 4 Kids. Ich weiss, das ist ein bisschen viel. Auch meine Frau kann einfach nicht ihre Finger von mir lassen. Von dem her, ich weiß nicht, wie es mit dem Humor ist bei euch, aber ich kenne den Friedel und von dem her denke ich, ich bin in Ordnung, oder? Okay, ist gut. Ist gut. Sind ihr zu Weg? Ja? Ich sehe euch leider nicht hinter der Maske, aber ich gehe davon aus, dass ihr ein Smile habt hinter dran. Und sonst hoffe ich, dass ihr könnt noch aufgestellt werden könnt, einfach jetzt im Laufe des Gottesdienstes. Wir schauen das Thema an von der Wahrheit. Wahrheit erkennen. Und es ist schon eine spezielle Zeit, wo wir uns drin befinden. Man hat das Gefühl, rasche Wandel und es wird auch irgendwie komplexer. Es ist nicht irgendwie so kleine Themen im Hinterhof, sondern das Ganze wird globaler. Wie können wir Menschen vor Corona schützen? Wie können wir unseren Planet vor CO2 schützen? Und das Ganze wird irgendwie so überwältigend. Und wir sind ja eigentlich eher darauf ausgelegt, dass wir solche Wahrheiten, der Wahrheit könnte auf die Spur kommen in unserem Alltag, oder? Wenn wir zum Beispiel unsere wöchentliche Familienkonferenz haben und ich sage mit der Frau und den Kids am Tisch sitze und ich sage, wer hat meine Lederach-Schocke geklaut? Wer hat schon wieder ein WC vollgestopft mit WC-Papier und nachher die WC-Rolle am Boden liegen? Das ist nicht das Einzige, was wir besprechen, die Familienkonferenz. Aber gleich der Wahrheit auf die Spur kommen. Und wie bei uns alle die Wahrheit sagen und es niemand war, haben wir gedacht, ja, es muss ein siebtes unsichtbares Familienmitglied geben bei uns. So ein Phantom-Puper oder so, wo eine Vorliebe hat für Lederach-Schocke. Und das haben wir, jetzt muss ich da selber weiterklicken. Genau, wir haben das dann auch entsprechend so uns installiert als Familie für das. Okay. Aber eben wieder zurück. Wir sind ausgelegt, dass wir Antworten finden auf Sachen in unserem praktischen Leben. Aber wenn sich so gewaltige Veränderungen, stattfinden, wie wir es auch erleben, mit einer rechten Geschwindigkeit, so richtige tektonische Verschiebungen, nicht einfach Meinungsverschiedenheiten. Meinungsverschiedenheiten, das kennen wir ja schon, das hat es schon immer gegeben. Aber wirklich so fundamentale Fragen, wo plötzlich andere Antworten kommen drauf. Ich habe eine Einladung zugeschickt bekommen zu einem Talk, den der Kanton Zürich organisiert. Und im Beschreib heisst es unter anderem das. Dass geschlechtliche Vielfalt mehr umfasst als nur Mann und Frau, wird heutzutage immer mehr Menschen bewusst. Während die Kategorie Geschlecht an Klarheit und Eindeutigkeit verliert, geraten allzu starre Identitätskonstrukte ins Wanken. Und dann ein bisschen weiter. Viele Menschen freuen sich über das Aufbrechen von starren Rollenzuschreibungen und Erwartungen. Andere hingegen suchen ihr Heil in religiösen Fundamentalismus, sehnen sich nach dem Heimatgefühl einer völkischen Nation oder wollen zurück zu den simplen Wahrheiten einer überholten Vorstellung von Biologie und Natur. Ihnen werden Geschlechterforschung, Queerfeminismus und Pädagogik der Vielfalt zur Bedrohung. Mit Werfe bekämpfen sie den Genderwahn, wollen Kinder vor einer Frühsexualisierung schützen und Familie und Nation vor dem Genderismus bewahren. Das ist einfach ein Beispiel, was so auf uns reinrollt. Und ich will das gar nicht jetzt spezifisch als Thema behandeln, sondern eher allgemein fragen, wie orientieren wir uns in so einer pluralistischen, ich kann es nicht mal richtig sagen, multioptionalen Gesellschaft. Sogar die Begriffe sind kompliziert. Und eigentlich willst du gerne in Ruhe gelassen werden, aber man wird eigentlich auch nicht mehr so richtig in Ruhe gelassen. Weil Toleranz hat sich ja auch verändert als Begriff. Toleranz heisst nicht mehr einfach länger leben und leben lassen, sondern es heisst, ich muss nicht nur tolerieren, sondern akzeptieren, ich muss es sogar zelebrieren. Ich muss Farbe bekennen und bitteschön, es müssen die richtigen Farben sein. Oder? Das ist so die Diversität, die hochgehalten wird. Es gibt nicht nur eine Wahrheit, sondern es gibt Optionen und die dürfen nicht gewertet werden. Sie müssen einfach stehen gelassen werden. Und auf den ersten Blick ist ja das etwas Positives. Wer von uns will schon gewertet werden? Oder wenn wir zum Beispiel reinkommen in den Gottesdienst, dann hast du so einen wertenden Blick. Ah, weisse Turnschuhe, oder was auch immer. Oder? Und du wirst irgendwie. Und wer will das schon? Eigentlich lieben wir es ja, wenn wir nicht beurteilt werden, verurteilt werden. Aber dass dann Wahrheit wirklich relativ ist, dass alles gleich wahr oder gleich falsch ist. Ich meine, philosophisch gesehen ist es relativ schnell widerlegt, wenn jemand sagt, Wahrheit, alle Wahrheit ist relativ. Dann kannst du zurückfragen, ja, ist das wahr? Oder stimmt das jetzt wirklich nur für dich? Oder stimmt das für alle? Weil dann wäre der Satz, alles ist relativ, nicht mehr wahr. Aber da kommst du nicht weit mit dem. Weil wir leben nicht in einer Zeit vom Denken, vom Verstand, sondern wir leben in einer Zeit vom Gefühl. Oder? Hast du das auch schon festgestellt? Mit Argumentieren kommst du nicht weit. Sondern was sich so richtig anfühlt, das ist wahr. Und wie gehst du mit so etwas um? Und ich möchte hier lieber fragen, wie geht die Bibel mit dem um? Was hat die Bibel dazu zu sagen? Und der Autor in der Bibel, der am meisten zum Thema Wahrheit geschrieben hat, ist Johannes. 70 Mal hat er den Begriff von der Wahrheit verwendet, von etwa 170 Mal, wo es vorkommt. Und er hat ja sehr viel beigetragen. Er hat das Johannes-Evangelium, er hat 3 Johannesbriefe geschrieben, dann noch die Offenbarungen geschrieben. Und wir setzen mal ein bei Johannes Kapitel 8, Vers 31. Das würde ich gerne mit euch lesen. Das ist doch der Vers, der uns begleitet jetzt. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir werden hier 3 Sachen sehen miteinander. Erstens, die Wahrheit ist gefährlich. Die Wahrheit ist etwas Gefährliches. Zweitens, die Wahrheit ist real. Und drittens, die Wahrheit ist relational. Also das heisst, es basiert auf Beziehung. Relational, nicht relativ, relational. Also nein, die Wahrheit ist gefährlich, die Wahrheit ist real, die Wahrheit ist relational. Wollen wir das zusammen anschauen? Ist das okay? Ich habe gar keine Wahl. Auf jeden Fall. Mal das Erste. Die Wahrheit ist gefährlich. Jesus stellt mal klar, dass die Wahrheit ist nicht beliebig, die Wahrheit ist nicht relativ. Er redet ja von die Wahrheit. Es ist etwas Bestimmtes. Und er sagt auch, dass die Wahrheit erkennbar ist. Das heisst, dass sie nicht irgendwo unerreichbar schwebt, sondern dass sie erkennbar ist. Aber das Problem, das wir mit der Wahrheit sehen, und das sehen wir auch in dem Kapitel 8, ist, dass die Wahrheit als eine Art Machtinstrument missbraucht werden kann. Und das Beispiel sehen wir gerade am Anfang von dem Kapitel 8. Dort haben wir die Situation, dass die damaligen Intellektuellen, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben ein paar Probleme mit Jesus. Sie haben immer wieder Streitgespräche und sie ärgern sich an ihm. Und es wird uns auch gesagt, wieso. Sie sind einfach zum Teil einfach eifersüchtig. Weil Jesus ist so populär und die Leute lieben, was er sagt. Und sie lieben auch, was er ausstrahlt. Jesus hat so eine Anziehungskraft. Es ist so wohltuend, mit Jesus zusammen zu sein, ihm zu begegnen und dann heilt er noch Leute. Hat wirklich nicht nur Blabla, sondern er kann wirklich etwas bewirken. Und das ist all das, was die Intellektuellen nicht haben. Nur zum Sagen, ich bin nicht anti-intellektuell. Ich habe selber auch, ich habe das Geschichtsstudium absolviert, bin Historiker, nicht zu verwechseln mit Hysteriker, das ist mir wichtig. Literaturwissenschaft, also ein ein höheres Lehramt und so weiter. Also ich bin nicht anti-intellektuell. Aber was wir hier sehen, dass gerade Leute, die viele mentale Kapazitäten haben, je nachdem mit welcher Motivation dass sie einsetzen, besonders bösartige Sachen machen können. Und was die gemacht haben, haben gesagt, okay, wir wollen Jesus eine Falle stellen und wir bringen eine Frau, eine sogenannte Ehebrecherin, wie sie hier im Text benannt wird. Sie haben sie gerade frisch ertappt beim Ehebruch und die bringen sie jetzt zu Jesus und stellen sie vor Jesus her und sagen, wir haben sie ertappt, wo der andere ist, wissen wir nicht. Es braucht ja zwei für den Ehebruch. Und wir haben sie ertappt und im Namen der Wahrheit, im Namen von dem, was im Gesetz steht, das uns der Mose gegeben hat, muss die Frau sterben. Das heisst, wir werden Steine auflesen und die ihr so lange anrühren, bis sie stirbt. Und das ist das, was mit der Wahrheit geschehen kann, dass die Wahrheit so eine Art wie ein Wurfgeschoss wird, wo man aneinander den Kopf rühren kann. Ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast. Du hast deinen Standpunkt und deine Wahrheit und es dient dazu, gewisse Macht auszuüben und sich selber durchzusetzen. Und das ist ein Schlüssel, um auch zu verstehen, was heute in der Gesellschaft, dieser sogenannten Postmoderne, läuft. Die Art, mit Wahrheit umzugehen. Und zwar, um ein bisschen auszuholen, was so ein bisschen gesagt wird, ist, dass so ein bisschen wir Europäer, wir haben eigentlich schon, seit man fast zurückgehen kann, schon die Griechen, die haben angefangen mit dem sogenannten Logos. Die haben gesagt, hinter allem muss es das eine geben. Logos, von dem haben wir das Wort Logik, das ordnende Prinzip, das hinter allem ist. Also sie denken aus dem einen heraus, brauchen ihren Verstand, ihre Vernunft, brauchen, um logische Schlüsse zu ziehen, um Sachen zu kategorisieren und dabei auch Sachen auszuschliessen, die eben nicht logisch sind. Und dann kommt das Christentum und der Gedanke nochmal ausweitet und sagt, der Logos, das stimmt, es gibt ein ordentliches Prinzip, aber das ist nicht einfach nur eine Sache, sondern es ist eine Person. Und die Person heisst Jesus Christus. Das ist das ordentliche Prinzip, der Schöpfer von dem, wo alles herkommt. Das ist Jesus, ist der Logos, wie wir auch lesen, im Johannes 1,1. Im Anfang war das Wort und das Wort, wo da der Johannes verwendet für das Wort, ist Logos. Im Anfang ist eben der Logos. Und da dann so ein Glöckchen klingeln bei den hellenistischen Lesern, bei denen, wo eben die ganze Philosophie, das alles im Gepäck haben, sagen, ja, das ordnende Prinzip, das ist eben am Anfang gewesen. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann geht es noch weiter. Er, das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und das ist eine gewaltige Offenbarung gewesen. Etwas, was vorher noch nicht so geht, aber es ist eigentlich immer noch das Gleiche in dem Sinn, dass man denkt so von dem einen her, von dieser einen Wahrheit. Und auch andere Religionen. Und das ist dann zum Problem geworden. Und es ist auch verständlich, dass man dann in der sogenannten Aufklärung gesagt haben, also Religionen, das ist ein Problem. Weil da kommen die einen, die sagen, das ist richtig, und die anderen sagen, das ist richtig. Die einen von euch haben sicher in der Schule Nathan der Weise gelesen und Lessing bringt dir das so auf den Punkt und schaut zurück auf Jahrhunderte, angefangen im 7., 8., 9. Jahrhundert, die islamische Expansion ausgeht, dann als Antwort darauf Kreuzzüge wiederum und dann so im 16., 17. Jahrhundert, wo man auch wieder Kriege hatte in Bezug auf den Glauben, sogenannte Konfessionskrieg, auch in der Schweiz, oder? Haben wir Kappelerkrieg und Sonderbundskrieg. Und von dem her ist das Bestehen auf deiner Glaubenswahrheit führt einfach zu Problemen. Und dieser Überzeugung ist übrigens auch meine Zahnärztin. Ich war letztes Mal gewesen. Sie kommt aus Dubai, ist eine Frau und hat meine Zähne gereinigt, oder? Und erst wieder mal nötig gewesen. Und dann hat sie erzählt, ein bisschen, eben, woher sie kommt und so. Und eben, ja, es sieht doch, wieso ist es nicht möglich, sich das einfach alle in Frieden leben, oder? In Dubai klappt es auch mehr oder weniger und so. Und wenn einfach jeder so ein seinen Glauben in seiner Privatsphäre hat und ja, wir könnten in Frieden leben. Und ich kann dann auch so ein zustimmend nicken, Frieden finde ich gut, aber ich habe ja, da so einen Absaugschlauch und alles im Mund gehabt. Ich dachte, das kann ich gurgeln. Und dann hat sie gesagt, ja, sowieso alle Religionen haben ja eigentlich die gleiche Wahrheit. Oder? Bei allen geht es ja am Schluss so ein bisschen um die Liebe und so. Und ich habe dann einfach widersprechen, aber auch nicht können. Und ich denke, ja, vielleicht ist es besser, weil ich auch schon, ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, wenn es solche Konsequenzen gibt. bei Fehlverhalten, bei Zahnärzten. Ich meine, eine hat mir mal gesagt, Herr Ruben, haben Sie den Mangola getrunken? Und ich habe gesagt, ja, 2, 3, 4 Mal. Ja, das wird auch ein bisschen wehtun. Nein, ich werde es nie mehr machen. Auf jeden Fall, ich habe dann nicht gross widersprochen. Und aber wir können es nachvollziehen, der Lessing, die Aufklärung sagen, so Religion und auf seinem Punkt zu bestehen, das führt einfach ständig zu Problemen. Von dem her wäre es am besten, wenn man so ein bisschen in ein säkulares Zeitalter würde kommen, wo man alle Religionen in Privatsphäre tut. Jeder kann das denken, was er will, aber das hat eigentlich nichts zu suchen, so ein bisschen im öffentlichen Sektor. Und der Nietzsche hat dann so am Ende des 19. Jahrhunderts prophetisch gesagt, gerufen, deklariert, Gott ist tot. Und dann können wir eigentlich erwarten, dass der Frieden einkehrt. Und dann ist das 20. Jahrhundert gekommen, das Jahrhundert der Wölfe, wo man so in einer braunen und roten Variante gesehen hat. Dass säkuläre, gottlose Ideologien noch grausamer und totalitärer sogar sind als die religiösen, die man vorher gesehen hat. Und dann haben wir gedacht, okay, was machen wir jetzt? Vielleicht ist die Wahrheit einfach an und für sich ein Problem. Wir müssen einfach die Wahrheit abschaffen. Und das ist, ja, ihr lacht jetzt, aber das ist wirklich, eigentlich ist Postmoderne ist so ein Verzweiflungsschrei, wie können wir im Frieden miteinander leben? Und das ist ein legitimes Anliegen bei aller Absurdität, die wir antreffen. Und das zu erkennen, das Anliegen zu erkennen, das ist wichtig. Und das sind so postmoderne Denker. Dann kommt einer, sehr bekannt ist Michel Foucault. Ich möchte euch hier kurz zeigen, was er zu der Wahrheit gesagt hat. Die Wahrheit ist von dieser Welt. Also es ist etwas, was wir selber herstellen bei uns. Sie wird in ihr dank vielfältiger Zwänge hervorgebracht und sie hat in ihr geregelte Machtwirkungen inne. Also er sagt, jeder Wahrheitsanspruch an und für sich ist eigentlich nur ein Mittel, dass ich andere manipulieren kann, dass ich mich durchsetzen kann mit Wahrheit. Jede Gesellschaft hat ihre Wahrheitsordnung, ihre allgemeine Politik der Wahrheit. Und er wendet das so dann auf alles an, und ich habe das auch miterlebt an der Uni, wo das so in die Literatur, das Literaturstudium reinkommt, die sogenannte kritische Theorie, wo man einfach alles, du liest Shakespeare, liest alles und stellst eigentlich ständig die Frage, wo wird diskriminiert, wo sind die Machtansprüche, wo sich da versteckt sind, und du hast eigentlich gar nicht im Gedicht wertschätzen und Literatur, sondern du bist da auf der Spur und versuchst das überall durchzusetzen. Und wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, wir sollten uns alle um die Arme kümmern, dann fragen sie, gut, willst du das wirklich? Oder willst du vielleicht durch das, was du sagst, einfach moralische Überlegenheit signalisieren? Was ist wirklich dahinter? Und dann eigentlich ständig so ein Motiv von der Macht. Und die Idee dahinter ist, dass es eigentlich in diesem Leben auch wirklich nur um Macht geht. Wer hat Macht? Wie kann man die Macht verteilen? Und der Foucault ist dann kürzlich wieder in die Schlagzeilen gekommen, lang nach seinem Ableben. Und offenbar hat er das auch gelebt, was er gesagt hat. Es ist so herausgekommen, dass er anscheinend junge Buben für Geld sexuell missbraucht hat. Und das ist so auch etwas, wo hinter der Art dann von Ideologie steht. Und das Problem haben auch die Pharisäer eben gehabt. Sie haben die Frau missbraucht für ihre Zwecke, um Jesus reinzulegen. Und ich frage mich, wie gehen wir um mit Wahrheit? Wie gehen wir um als Gemeinde, wenn Menschen vielleicht hier reinkommen oder vielleicht du Menschen begegnest und du siehst schon, das sind ganz andere, mit denen habe ich das Heu nicht auf der gleichen Bühne. Und sie sind komisch. Merkt man dir sofort an deinem Blick, du musst ja nicht einmal etwas sagen, man merkt dir gerade, hey, was unser Urteil ist. Wenn wir unsere Wahrheit wie Stein rühren, unser Urteil oder vielleicht auch in unseren Ehebeziehungen, dass wir jeden Tag irgendwie den Partner oder Partnerin verstehen, was unsere Wahrheit ist, dass wir wie unzufrieden dass wir sind und was alles nicht gut ist. Wie gehen wir mit Wahrheit um oder in Bezug auf unsere Kinder? Und das ist so das, was wir sehen, wie die Wahrheit gefährlich kann sein kann. Und wie hat Jesus reagiert auf die Situation, wo sie ihm die Frau gebracht haben, wo klar einen Fehler gemacht hat. Hat er postmodern reagiert? Hat der Pharisäer gesagt, ihr Jockle, es gibt gar keine Wahrheit. Das Gesetz ist gar nicht, das spielt gar keine Rolle. Jeder hat einfach seine Wahrheit, es ist alles relativ. Und die Frau, die lebt einfach ihre sexuelle Diversität aus. Ist das das, was er gesagt hat? Wie hat Jesus geantwortet? Zuerst sehen wir mal, dass er gar nichts gesagt hat. Und das finde ich eigentlich noch eine recht gute Idee. Zuerst einfach mal Klappe haben. Johannes 8, 6. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Und wenn man so Situationen begegnet, das ist vielleicht mal das Beste, einfach irgendwo innezuhalten und zu reflektieren. Aber sie haben ihn dann nicht in Ruhe gelassen. Wir lesen dann im nächsten Vers. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Das hat er gesetzt und nachher ist er wieder runtergeknüllt und hat wieder in den Sand geschrieben. Ich wüsste so gerne, was er in den Sand geschrieben hätte. Das würde ich so spannend finden, was er dort, ich weiß auch nicht, vielleicht ist er zu den Leuten her und hat so dann in den Sand Namen von ihren geheimen Liebhaber oder Liebhaberinnen Cindy, Candy oder so, ich weiß auch nicht. Oder so ist einfach, was so ihre verborgenen Sachen sind. Aber auf jeden Fall ist dann einer nach dem anderen ist weggelaufen. Und niemand war mit ihm, der mit dem Stein auf die Frau hätte schiessen wollte. Aber einer hatte das Recht gehabt. Und die Frau hat das gewusst. Und das ist Jesus Christus selber. Und er fragt sie dann, ist niemand mehr da? Klagt dich niemand an? Und das heisst dann, sie sprach, niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Also wir sehen zwei verschiedene Arten und Weisen, wie man mit der Wahrheit umgehen kann. Und Wahrheit kann wirklich etwas Gefährliches haben. Und das ist so in der Schreie von der Postmoderne. Was machen wir mit der Wahrheit? Wie kann es sein, dass Wahrheit nicht erdrückt und unterdrückt? Und da wollen wir jetzt die Antwort von Jesus noch ein bisschen mehr vorgehen. Und er sagt eigentlich zwei Sachen. Er sagt ihr, geh hin und sündige nicht mehr. Und daran sehen wir das Zweite. Die Wahrheit ist real. Also Wahrheit ist real. Es gibt verbindliche Standards, wo Gott hat und die kommuniziert er auch. Und das ist ja eigentlich etwas, wo für uns so ein bisschen bedrohlich ist, weil wer hat schon gern, wenn ihm Verpflichtungen auferlegt werden, oder? Die jüngste Tochter hat so ein Freundschaftsbuch ausgefüllt und hat immer so lässige Fragen dort. Mein grösster Traum heißt es dort und da hat sie geschrieben, dass man alles kann machen, dass man will. Das ist ihr grösster Traum. Und für ihr Alter ist das auch okay. Ich kann verstehen. Ich will alles machen, was ich will. Oder ich will, dass man machen kann, was man will. Das ist auch das, was in den Disney-Filmen so kommuniziert wird. In jedem Kinderfilm heisst es irgendwie, ja, du kannst werden, was du willst und so. Und das ist so ein und die Frage ist aber, ob das wirklich auch der Realität entspricht. Jesus sagt, dass die Wahrheit uns frei macht. Und unsere Vorstellung von Wahrheit und Freiheit ist, dass ich möglichst keine Restriktionen habe und meine eigene Wahrheit kann erschaffen kann. Und es kann uns aber dann schnell mal gehen wie dem Fisch, der sich so sagt, endlich frei. Und das ist übrigens wirklich passiert. Meine älteste Tochter hat es geliebt, von Hand Fisch zu fangen. Sie war wieder und sie hat mal behauptet, sie hat einen Regenbogenbarsch gefangen. Also ich habe den gesehen, ich habe einfach nicht gewusst, dass es wirklich Japanische sogar. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall war es ein schöner Fisch, territorial. Sie hat das studiert und darum konnte sie ihn fangen, weil er immer wieder zurückgekommen ist. Und dann haben wir einen Hai genommen, in ein Beck reingetan. Und dann am nächsten Tag wollte ich schauen und da war nichts mehr drin. Ich sagte, das gibt es doch nicht. Ist vielleicht ein fliegender Fisch oder so. Oder was ist? Und dann habe ich den Arm gesehen, ein bisschen weiter ist er am Boden gelegen und ist dort verändert, weil einfach in seinem Tod, in seine vermeintliche Freiheit ist er gekumpelt. Und so stellen wir uns auch vor, ich habe meine Wahrheit, ich definiere meine Wahrheit. Aber Jesus sagt, Wahrheit ist nicht etwas, was du für dich selber definierst und etwas, was du dich für dich selber erschaffst, sondern es ist etwas, was wir sollen erkennen. Etwas, was schon bereits da ist und wir sollen und können es erkennen und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also du kannst dein Potenzial erst wirklich entfalten, Wenn du die Wahrheit erkennst, überhaupt akzeptierst, dass es eine Wahrheit gibt, die grösser ist als du, die da ist und die du kannst entdecken, das wird dich frei machen. Und was Jesus mit Wahrheit meint, das sehen wir ein paar Vers vorher, er gibt dir solche Antworten auf die grossen Fragen vom Leben. Vers 14, Jesus sagt dort, der Schriftgelehrte und Pharisäer, ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe, aber ihr wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben, ich verurteile niemand. Und selbst wenn ich ein Urteil ausspreche, ist es doch richtig, weil ich nicht allein dastehe, sondern in Übereinstimmung mit dem Vater, da meint er der himmlische Vater, Gott der Vater, mit dem Vater bin, der mich gesandt hat. Und er geht hier so auf vier grosse Lebensfragen ein. Was ist unsere Herkunft? Woher komme ich? Das Ziel, woher gehe ich mal einmal? Moral, wie soll ich leben? Was ist das gute Leben? Und Sinn, für was bin ich überhaupt auf dem Planet? Und weißt du, die Leute, die sind so offen. Und Corona hat das offen gelegt, wie wir es vorher nicht gesehen haben. Ich habe letztens gelesen, es braucht 100 Millionen, muss man haben, damit man die erhöhten Suizidraten und Menschen mit Suizidgedanken, dass man das abfangen kann. Das ist nicht einfach entstanden durch Corona, sondern Corona hat offengelegt, was uns fehlt. Uns fehlen Antworten auf die Fragen, weil wir die Wahrheit verloren haben, aber niemand fragt nach der Wahrheit. Und wenn du über die Wahrheit reden willst, kennen sie schon die Wahrheit, lehnen die Leute ab. Aber was ihnen fehlt, ist, dass sie plötzlich merken, ich weiss gar nicht, woher ich komme, ich weiss nicht, woher ich gegangen bin, ich weiss eigentlich gar nicht, was die richtigen Entscheidungen sind und ich weiss nicht, wozu ich lebe, ich habe keinen Sinn. Und das Postmoderne sagt, weil wir so viel Leid erfahren haben durch die Wahrheit und die Wahrheit abschaffen, schaffen sie auch den Sinn ab. Und genauso wie, ich habe das ein Bild von einem Kugelschreiber, du kannst irgendein Objekt nehmen, das erschaffen worden ist. Das Objekt kann nicht selber definieren, für was es ist und was der Sinn ist. Der Kugelschreiber könnte, wenn es lebendig wäre, könnte sagen, ich will kein Kugelschreiber sein, sondern ich bin ein Hammer. Oder? Und dann nimmst du ihn und dann wird er als Hammer verwendet und zerfällt oder, relativ schnell. Weil einfach nicht für das geschaffen ist. Und uns, wie gesagt, dass wir selber unsere Wahrheit definieren können. Aber wer du bist und was du sollst, das kann dir nur von außen gegeben werden als geschaffenes Geschöpf. Das kannst du dir nicht selber geben. Und das ist das, was die Leute spüren, was fehlt. Mein Bruder ist jetzt mit einem Team auf die Straße und dort haben die Leute einfach so die Fragen gestellt, so die grossen Fragen vom Leben. Ich sage, haben sie kurz Zeit und so, wissen sie, was der Sinn von ihrem Leben ist. Und ich habe gedacht, ja, das funktioniert sicher nicht. Oder? Aber weißt du, von 10 Leuten, weißt du, wie viele haben sich auf ein Gespräch eingelassen? Was denkst du? 8. Ja, 8. Und sie haben dann auch mit Bahnen können beten und so. Und das ist da. Klar, erfährst du auch Widerstand und Ablehnung. Es gibt eine Polarisierung. Aber gleich, das ist da bei den Leuten. Es ist ein Thema. Es ist eine riesige Gelegenheit auch für uns als Gemeinde. Nicht, weil wir die Wahrheit haben, sondern weil wir den kennen, wo die Wahrheit ist. Und weil wir in dem sein können, wo die Wahrheit ist. Also, du kannst keinen Sinn haben, du kannst keine Freiheit haben, wirklich. Wenn du versuchst, deine eigene Wahrheit zu kreieren. Wahrheit ist grösser als wir und Wahrheit ist etwas, das man entdecken muss. Sündige nicht mehr, sagt Jesus. Und dann sagt er noch etwas Weiteres. Er sagt, ich verurteile dich nicht. Und das bringt uns zum Nächsten, zum Letzten. Die Wahrheit ist relational, ist eine Beziehung. Und das beantwortet die Frage von der Postmoderne. Wie ist es möglich, dass die Wahrheit nicht etwas ist, das mich erdrückt oder unterdrückt? Weil wenn du den Standard hast, den niemand wirklich einhalten kann, den Standard Gottes, dann ist das etwas, das dich erdrückt. Und die Leute wissen es auch. Und darum rennen sie auch impulsiv von Gott weg. Und von Kirchen weg und allem, was irgendwie Standards hat, weg. Und wir wollen die Gesellschaft radikal neu definieren, dass jeder selber sich so erfinden kann, wie er oder sie gerne möchte. Oder eben er oder sie gibt es dann gar nicht. Wahrheit ist relational. Jesus sagt, ich verurteile dich nicht. Die christliche Wahrheit hat Standards, aber die Standards sind nicht ein abstraktes Konzept. Es ist nicht einfach eine Liste mit Do's und Don'ts, ein Regelkatalog, sondern es geht um eine lebendige Beziehung. Und Jesus spielt auf das an, im Vers 18. Er redet eigentlich immer wieder davon, eigentlich ständig. Ich tue nicht nur einfach von mir reden, sondern alles, was der Vater im Himmel tut, das tue ich. Das ist das. Wir sind zusammen eins, wir sind zusammen verbunden, wir sind in einer Beziehung. Ich bin es, der von mir selbst zeugt, und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt von mir. Und die ultimative Wahrheit ist nicht irgendetwas Abstraktes, Distanziertes, sondern es ist eine existierende Beziehung und die kommt in unsere Welt rein. Johannes schreibt von dem, ich möchte euch einfach mit ein paar Bildstellen zeigen, wie die Wahrheit beschaffen ist und wie sie so anders ist und einzigartig ist als alles andere. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Also die Wahrheit, die ist nicht unzugänglich, sondern sie ist in unsere Welt, in Zeit und Raum hineingebrochen. Das Ewige ist ins Zeitliche hineingekommen. Und dann lesen wir noch weiter, es ist nicht eine Wahrheit, die zerdrückt und unterdrückt. Johannes 3, 17. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Also das Ultimative, die ultimative Wahrheit, ist nicht irgendein willkürlicher Diktator, sondern die ultimative Wahrheit ist eine Beziehung. Und wo in sich Gott Vater, Gott Sohn und wir lesen dann auch vom Heiligen Geist, wo kooperiert und sich gegenseitig unterordnet. Und das sehen wir dann am besten, wo Jesus ans Kreuz gegangen ist. Am Abend vorher hat er beten gehabt. Und sein Gebet war, Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leid. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und er hat zusammengeschafft mit dem Heiligen Geist, Johannes 16, 13, wenn dann jedoch der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern euch nur sagen, was er von mir hören wird und euch verkündigen, was kommen wird. Also, die ultimative Wahrheit ist nicht ein abstraktes Prinzip, sondern es ist bereits eine liebevolle Beziehung. Und diese Beziehung, darum die Wahrheit ist relational. Die Beziehung lässt dich ein, auch Teil zu werden von dieser Beziehung. Um das geht es. Darum ist Jesus in die Welt hineingekommen, um die Wahrheit zu zeigen, zu bringen. Und es ist nicht eine Wahrheit, die unterdrückt, sondern eine Wahrheit, die sich selber hergibt für dich. Er hat alles gegeben. Er hat alles hergegeben. Das ist die ultimative Wahrheit. Es geht nicht um Macht, um Power, um Money, Sex, Drugs, was auch immer, oder deine Selbstwirkung, sondern es geht darum, dass die ultimative Realität eine Beziehung ist von der Liebe, die sich selber hergegeben hat für dich und dich einlädt, in die Beziehung herzukommen. Aber die Beziehung funktioniert nur, und da kommen wir wieder zurück zum Vers am Anfang, durch Glauben. Das sprach Jesus zu den Juden, die ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt. Das sind alles Bilder für das Vertrauen. Du kannst die Wahrheit nur erfassen am Schluss, wenn du dich reinlässt in eine Vertrauensbeziehung. Wenn du selber sagst, okay, die ultimative Wahrheit, Jesus Christus hat sich hergegeben, also werde ich mich selber ebenfalls hergeben. Mit meinen Wünschen, mit meiner Sexualität, mit meinen Beziehungen, mit meiner Identität. Ich lege alles Herr. Und durch das Vertrauen wird es möglich, dass ich die Wahrheit anfangen, wirklich erfassen. Wenn wir die Worship Band haben und uns einfach noch zum Schluss ein paar Gedanken machen. Du sagst ja, aber ich weiß nicht, ob ich mich wirklich einlassen soll auf das. Es ist wie bei einer Beziehung sonst. Angenommen, du verliebst dich in jemanden. Und dann am Anfang tust du auch ein paar Sachen abklären, oder? Und es ist ja gut, wenn du ein paar Sachen abklärst. Über Jesus, über den christlichen Glauben. Und irgendwann kommst du dann aber am Punkt her, in einer Beziehung, wo du einfach einen Entscheid treffen musst. Will ich mich wirklich anvertrauen? Weil sonst wirst du nie wirklich herausfinden, wer die Person in der Tiefe ist und wie die Beziehung könnte rauskommen, wenn du dich nicht committest, oder? Du kannst sagen, ja, dann könnte ich echt noch einen DNA-Test haben von dir oder so. Und irgendwie, du kannst eigentlich alles... Irgendwann wird sie sagen, hey, weißt du, was ist mir zu dumm? Ich suche mir einen anderen, okay? Ich warte jetzt nicht mehr. Irgendwann musst du dich entscheiden, oder? Und du kannst sie nur oder ihn nur kennenlernen mit dem Commitment. Und so funktioniert es auch mit der ultimativen Wahrheit. Herausfinden kannst du erst, wenn du sagst, also gut, ich gebe mein Vertrauen her. Und zwar alles. Mein Portemonnaie, ich weiß nicht, was dir am wichtigsten ist oder das, was dir am schwierigsten ist, zum Hergeben. Aber es ist genau das. Es ist genau das, wo ich glaube, dass Gott dich einlädt, dass du ihm dein Vertrauen gibst in diesem Bereich. Und wenn du einfach, damit das wirklich wahr wird, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Vielleicht ist es so, dass du selber verletzt worden bist durch Wahrheit. Leute, die dich verurteilt haben. Und ich kann dir sagen, ich bin auch so jemand gsi. Ich habe in mir rein, Rechthaberei. Und ich kann dir sagen, unsere Ehe, die ersten 6 Jahre, irgendwie fast nicht funktioniert. Dabei haben wir beide schon, sind mit der Kirche gross geworden, haben Jesus gekannt, oder? Aber irgendwo, ich auf meiner Wahrheit, sie auf ihrer Wahrheit beharrt, es ist immer bergab gegangen und denkt, Herr, ich glaube, wir sind am Ende. Ich weiß nicht, ich muss irgendwo auswandern oder so, glaube ich, dass ich bin. Und dann einfach können die Gnade zu erleben von Gott, der mit seiner Wahrheit in meine Realität hineinkommt und sagt, weißt du, du hast noch so viel Stolz und so viel Rechthaberei im Leben. Du dich unter mein Wort stellen. Und dann einfach können sie sehen, wie Veränderung passiert im Leben. Gott setzt frei. Vielleicht bist du einfach da und du sagst, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich soll, was der Sinn ist von meinem Leben. Dann gilt die Einladung für dich, dein Vertrauen zu geben. Und das bringt uns dann zum Dritten. Bist du bereit, dich anzuvertrauen? Manchmal ist es halt wirklich so, dass erst dann, wenn wir wirklich so down sind, wenn wir wirklich so am Ende sind, dass wir dann vielleicht bereit sind, aber hey, es muss nicht immer bis dann kommen. Aber selbst steht, ich habe schon so vieles dürfen erleben. Geschäftsmarsch gekommen, ist nicht gläubig gewesen. Ich habe gesagt, ja, ich kann jetzt einfach nicht mehr anders drum kommen, haben mir jemand gesagt und so. Und ich kann nicht schlafen, Panikattacken, irgendwelche Schmerzen, die plötzlich kommen und der Arzt, niemand weiß wieso. Dann habe ich gesagt, ich kann dir nicht helfen. Aber ich weiß, ob du dir helfen kannst. Ich weiß, ob du dich freisetzen kannst. Und wir haben gebetet und der Heilige Geist hat gezeigt, woran es liegt. Er hat ihm den Maßstab eingestellt von Gottes Wahrheit. Er hat sich daran ausrichten können, sein Leben. Er konnte umkehren von all den Sachen, die er gemacht hat, die sie im Leben sind. Er war bereit, sich abzuwenden von denen. Und wir haben die Sache aus seinem Leben gewiesen mit all den Lasten, die in ihm innen sind. Im Namen Jesus. Und es ist verschwunden, all diese Sachen. Schmerzen und so weiter, Panikattacken und so weiter. Jesus macht frei. Und ich werde dich jetzt einfach einladen, wenn wir noch zusammen ein letztes Lied singen oder hören. Das hat auch ein wunderbares Gebetsteam da vorne. Wenn du merkst, hey, ich muss etwas ablegen, hey, ich muss zu Jesus kommen, hey, ich würde gerne wirklich mein Vertrauen auf Jesus legen oder sonst irgendein Anliegen, dann kannst du gerne Gebet in Anspruch nehmen. Ich danke dir vielmals, Vater, dass du mit deiner Wahrheit in unser Leben reinbrichst und dass es nicht eine Wahrheit ist, die uns zerdrückt, sondern eine Wahrheit, die uns einlädt in die Freiheit hinein. Dass wir entdecken können, wer wir sind in dir. Lobe dich und preise dich.